Hallo und herzlich willkommen zur Folge 325 der Apfelnerds mit Thorsten
und Daniel. Guten Abend.
Ja, hallo.
Sehr schön, da sind wir wieder.
Ja, wieder zurück, ja, endlich.
Mit Personalrotation, Sascha raus, Thorsten rein.
Hier ist sehr große gut. Fluktuation, ich sage es euch.
Ja, naja gut, Sascha musste sich kurzfristig abmelden. Ja, Grüße, gehen raus.
Genau, viele Grüße, liebe Grüße.
Ja, und dafür ist aber Thorsten wieder da. Du bist vom Urlaub wieder da, frisch erfrischt und ausgeruht, will ich hoffen.
Ja, auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich euch ja ein bisschen zugeschaut, als ich ein Kind ins Bett gebracht habe und dann habe ich nebenbei die Apfelnerds laufen lassen und dann habe ich immer nur gehört, ich möchte mit Sascha reden, ich möchte mit Sascha und Daniel reden. Ich sage, ja, kannst du leider nicht, du musst zuhören, das ist okay, hör weiter zu.
Ja, was die Hörer jetzt nicht wissen, bei uns gibt es hier, bevor der Stream live geht, gibt es immer hier kurz die Kinderrunde. Ja? Bei mir steht Töchterchen immer hier, will Hallo sagen. Und bei dir stehen auch immer mal die Kinder mit dabei, so ja. Kurz bevor sie dann ins Bett müssen. Und dann wird immer mal Hallo gesagt.
Genau.
Und deswegen freuen sie sich da immer sehr drauf. Sehr gut. Na, schön. Ja, aber du bist natürlich jetzt vom Timing her gut zurückgekommen, ne? Denn quasi schon fließend ins erste Thema überzugehen, denn das Apple-Event ist ja immer noch nicht angekündigt, aber es wird stark gerüchtet für den 9. September. Das bedeutet also, wir müssten eigentlich diese Woche eine offizielle Einladung bekommen. Bisher ist es nicht passiert, aber meistens ist es dann auch 14 Tage genau vorher passiert. Das könnte also gut sein, dass es jetzt dann Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann sie da jetzt genau das raushauen. Aber ja, das ist halt eben dann rausgehen dürfte, wenn sich das bestätigt, dass es der 9. September sein soll. Ja, das ist
ja wir warten eben natürlich jeden Tag auf die Einladung. Klar, und es ist ja auch die letzte Woche von Tim Cook ist angebrochen.
Ja, ha, genau.
John Turnes übernimmt und es wird so spannend.
Ja, natürlich. Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen darüber philosophiert, ob sich irgendetwas ändern wird an den Events, ne? Wir würden uns ja doch alle immer so ein bisschen wieder so diesen Live-Charakter zurückwünschen.
Oh, und ja.
Die letzten Events, also so inklusive der WWDC-Videos, die so im Anschluss nach der eigentlichen Präsentation kamen, sind ja alle live gelaufen, ne? Und also alle live im Sinne von die besonderen Sachen sind live gelaufen. Und sie haben also da noch so ein Event gemacht, ne, im Developer Center und so weiter. Und das hatten sie ja vorher nie, dass sie so wirklich Events gemacht haben vor Ort, die dann auch gestreamt worden sind noch. Und ja, klar, die Videos sind weiterhin aufgezeichnet, aber das ist ja auch gar nicht mal der Fokus, sondern der Fokus sind ja eher dann die Produktpräsentationen. Und ja. Wir sind und bleiben ja weiterhin große Fans davon, hier wirkliche Live-Events zu machen. Und ja, wir würden uns ja wünschen, dass John Turnes vielleicht als eine Änderung in seiner Regentschaft dann da hin zurückkehrt, da wieder so ein bisschen was diesen alten Steve Jobs-Vibe aufleben zu lassen. Ja, ich will jetzt nicht alles wiederholen von letzter Woche, aber das ist ja schon irgendwie so, dass Tim Cook konnte das halt eben irgendwie nicht. Ne? Der ist zwar ein guter Operations-Mensch gewesen und bestimmt auch ein guter CEO, sonst wäre er nicht so lange da geblieben und hätte die Firma nicht so wahnsinnig groß und erfolgreich gemacht, aber er konnte halt eben nicht so wie Steve da, sondern so auch als Rampensau auf die Bühne gehen und die Sachen live vorstellen. Und deswegen haben sie das vermutlich mal auch als Hauptgrund aufgehört, denn das ist halt eben einfach wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Motivation, die Steve Jobs da damals reingesteckt hat, um diese Präsentation gut zu bekommen. Und das ist natürlich ein Aufwand, den man erstmal treiben muss. Ich weiß nicht, ob sie das heute überhaupt noch tun wollen, ne? Deswegen will ich jetzt auch nicht zu stark hoffen, dass wir wirklich wieder in volle Live-Events reingehen.
Also ich würde es mir ja wirklich wünschen und ich habe es ja einmal miterleben dürfen. Es war halt eine ganz andere Nummer, da mit allen Entwicklern in diesen Hallen zu sein und so eine Riesenanzahl an Entwicklern zu sehen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und auch mit den Mitarbeitern von Apple, die auch alle immer cool drauf waren und natürlich auch voll Bock darauf hatten. Mhm. Also ich würde es wirklich sehr, sehr gerne sehen. Mhm. Es ist für die Community, für alle Entwickler, für alle Apple-Begeisterten ist es einfach, ja, das macht das Ganze auch noch aus.
Ja. Ja, und mir fehlen halt eben auch irgendwie so diese echten Präsentationsevents, ne? So wie halt eben die legendäre Steve Jobs Präsentation vom iPhone damals, wo die ganze Zeit irgendwie gesagt wurde währenddessen, weil das ja doch alles weit und lange her gesehnt worden war, was er dann da zeigte. Und ja, ich würde mir einfach wieder wünschen, dass wir dahin zurückkehren, dass halt eben irgendwie gerade dann so diese Produktpräsentationsteile einfach im Steve Jobs Theater, was sie ja tatsächlich seitdem nicht mehr für Live-Events dann wirklich benutzt haben, in dieser Art und Weise, wie das eigentlich für Steve ja gedacht war, haben sie halt eben ja dann, also ich würde mir wünschen, dass sie da wieder ein bisschen hingehen. Muss ja nicht alles sein. Von mir aus dürfen sie mir die Hälfte oder sowas auch aufgezeichnet zeigen. Aber so das Hauptevent, so das eigentliche Thema, ne? So die neuen iPhones, wenn es jetzt im September losgeht. Ne? So, und dann hier halt eben das Fold zu zeigen. Naja, gut, aber ich hänge die Wünsche jetzt nicht zu hoch. Ne? Wir hatten ja letzte Woche auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass John Turnes dann jetzt hier gerade ein paar Tage nach seiner neuen Regentschaft da jetzt irgendwie eine wesentliche Änderung machen wird. Ich glaube eher, dass sie das dann, wenn, iterativ machen werden und dann vielleicht testweise erstmal dann irgendwie mit der WWDC irgendwie wieder dazu zurückkehren oder sonst irgendwas und dann das vielleicht auch dann wieder bei kleineren Events versuchen oder sowas. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass es jetzt von jetzt auf gleich einfach wieder so machen wie vor 10 Jahren jetzt. Na gut, so. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt drauf. Ja? Live-Event, Live-Vorstellung steht bei mir auf jeden Fall auf der Bingo-Karte in Zukunft. Und ich lasse mich auf jeden Fall überraschen an der Stelle. Ja, und ansonsten überrascht, um mal zum ersten eigentlichen Thema überzugehen diese Woche, hat mich auch die Ankündigung der neuen App-Store-Regeln in Europa, das ist ja jetzt tatsächlich lange still gewesen, ne? Und wir haben uns dann immer gefragt, was mag da gerade wieder so passieren, hat ja wirklich nicht viel gehört davon, dem weiteren Austausch, es gab ja auch nicht mehr so diesen dauernden Austausch von Nickeligkeiten, wie es am Anfang gewesen ist. Ne? Die ganze Zeit hat erst die EU und dann Apple irgendwie oder andersrum immer irgendwas Böses gesagt, was der andere dann wieder krumm genommen hat. Und dann gab es aber jetzt lange Zeit Funkstille und jetzt haben sie sich tatsächlich geeinigt. Und ich habe gelernt, sie haben sich wirklich hingesetzt und sich ausgetauscht.
Okay.
Das deutsche Bundeskartellamt soll da federführend gewesen sein, wurde berichtet. Und jetzt habe ich übrigens auch gelernt, was das für eine Bewandtnis hat. Ne? Wir hatten ja auch schon mal gehört, dass irgendwie das italienische Bundeskartellamt dann da irgendwelche Entscheidungen getroffen hatte. Das ist einfach so, dass die Kompetenzen jetzt aufteilen bei sowas. Das heißt also, jedes lokale Kartellamt, die ja dann ne, in Anführungsstrichen dem Europäischen unterstellt sind, die arbeiten dann quasi also für irgendetwas Konkretes dann für die EU. So ist es also dann hier jetzt gewesen, dass das deutsche Bundeskartellamt übernommen hat, sich um diese ganze Thematik App-Store-Regelung in der EU zu kümmern und mit Apple da hinzusetzen und das zu verhandeln. Und das scheinen sie jetzt genau gemacht zu haben, denn es gab halt eben jetzt hier eine offizielle Presseerklärung von Apple und der EU und dass sie sich geeinigt haben und die neuen Regelungen stehen hier. Können wir jetzt durchgehen. Ja. Das finde ich dann doch mal sehr löblich. So hätten sie es doch vielleicht auch von Anfang an machen können. Ne? Der ganze Hickhack am Anfang Ist ja irgendwie schon komisch gewesen, ne?
Ja, da ist natürlich auch viel Verhandlungstaktik.
Ja, gut. Vielleicht hat sich da auch einfach was durch den Regierungswechsel geändert. Ne? Das ist ja dann auch so gewesen, dass da ne, die neue Kommissarin, neue Frau ist es gewesen, ne, eingesetzt worden ist und so. Und naja, vielleicht hat sich das auch dadurch einfach geändert. Aber ja, wie gesagt, tschö. Ja, wir können uns mal die neue Regelung mal einmal anschauen. Also, die EU-Kommission hat sich mit Apple offiziell auf folgende Änderungen geeinigt. Gültig übrigens zum 1. Oktober. Das heißt, es ist noch ein bisschen Karenzzeit und dann am 1. Oktober tritt das dann in Kraft. Dieses neue Regelwerk ersetzt alle anderen Regelwerke. Das heißt also, es wird keine unterschiedlichen Verträge bei Apple mehr geben für Leute, die Opt-in oder Opt-out gemacht haben. Das gab es ja in der Vergangenheit. Ne? Du konntest ja dann nur einmalig irgendwie in den neuen Vertrag reinwechseln und nie wieder raus. Das haben sie jetzt natürlich weggestrichen. Das war ja auch total bescheuert. Ja, und in dem Sinne, ich nehme mal an, hat die EU da auch drauf bestanden, dass es hier nur eine Art von Regelwerk gibt. So. Und dieses Regelwerk, das gilt jetzt aber für alle. Das heißt also, das gilt nicht nur für Firmen in der EU oder irgendwie Leute, die eben jetzt in der EU diesen speziellen Vertrag abgeschlossen haben, sondern das gilt jetzt für alle, auch für ausländische Firmen, die in der EU verkaufen. Ne? So, das heißt also, das ist jetzt auch genormt. Das ist jetzt nur noch ein Regelsatz. Und dieser Regelsatz gilt halt eben wirklich für alle und es gibt keine Ausnahme. So. Und ja. Prinzipiell bleibt so im Großen und Ganzen bleibt natürlich alles wie gehabt. Wir haben also weiterhin die Möglichkeit, externe Marktplätze zu bedienen. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, externe In-App-Purchases oder In-App-Purchases über externe Anbieter, also nicht Apple, zu machen. Da hat sich im Wesentlichen nichts dran geändert. Es gab nur eine signifikante Änderung, und zwar die Core Technology Fee, die viel, viel gerühmte und viel gehasste. Die ist ja tatsächlich ein Riesenproblem gewesen, um das gerade nochmal zu erzählen für die Leute, die da jetzt nicht drin gewesen sind in den letzten Monaten. Die Core Technology Fee, die wurde ja sehr stark kritisiert für die Regelung, dass man ab der ersten Million Installationen, also die erste Million ist frei und dann die zweite quasi, die kostet dann Geld, 50 Cent pro Installation. So, das ist natürlich ein sehr, sehr großes kaufmännisches Risiko gewesen für einen App-Anbieter, einen kleinen, weil das Problem konnte an der Stelle immer sein, dass du irgendwo vollkommen ungeahnt durch was auch immer einen absoluten Installationsboom auslöst, was ja in der Vergangenheit auch häufiger schon mal passiert ist mit kleinen Anbietern, die dann vollkommen überrannt worden sind mit Installationen. Und dann müssen die plötzlich zig Millionen bezahlen, ohne dass sie überhaupt jemals Geld verdient haben. Ne? So, und das ist natürlich nur ein Extremfall. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals eingetreten ist. Bisher habe ich da leider keine Zahlen zu gehört. Aber ich habe immer als Entwickler jetzt gesagt, der sich auch immer wieder seit 2010, seitdem es den gibt, auch immer mit App Store Management und sowas beschäftigt hat. Ich habe immer den Leuten geraten, geht nicht in diese Lösung rein und macht diese Core Technology Fee. Das ist einfach ein nicht kalkulierbares Risiko. Lasst die Finger davon und wartet, bis da eine offizielle Regelung kommt, die das anders macht. Ne? Weil so kann das nicht gewollt sein. Und zum Glück hat das die EU auch so gesehen. Deswegen haben sie die Core Technology Fee jetzt gestrichen. Sie ist allerdings nicht ersatzlos gestrichen worden, sondern sie wird ersetzt durch die CTF, Core Technology Fee ist das, was gestrichen wird. Sie wird ersetzt durch die CTC, Core Technology Commission. So, und die Core Technology Commission, die ist jetzt etwas ganz anderes. Da geht es jetzt um pauschale digitale Umsätze, ne, wie sie das da jetzt vertraglich sagen. Das heißt also, es geht um eine reine Umsatzbeteiligung. So, also wenn du Umsatz machst, musst du halt eben jetzt 5% bezahlen an Apple, egal worüber und wie, ne, ob das jetzt übers Web läuft oder über einen anderen Marketplace oder über einen anderen In-App-Purchases-Anbieter, da ist es halt eben jetzt so, dass diese Core Technology Fee von 5% fällig wird. So grundsätzlich für alles, was eben nicht über Apple selber läuft. So. Und dann gibt es halt eben jetzt hier neue Konditionen im Allgemeinen. Apple In-App Purchases kosten jetzt neuerdings 26% für die Small Business Leute und für die Abos. Nach einem Jahr sinkt es auf 15%. Das, ich weiß nicht, ist das vorher auch schon mal irgendwo gewesen, dass wir auf 26 runtergegangen waren? Oder ist das allgemein jetzt irgendwie eine Senkung von 30 auf 26?
Nee, die sind nur einmal runtergegangen, wenn du wie war das denn? Wenn du auf einen alternativen Marktplatz gehst.
Ach so.
Da hatten sie doch mal so eine Änderung, dass sie für die Leute, die halt über den App Store vertreiben, 26% machen und für die anderen 30. Das war, glaube ich, so.
Okay. Wenn
sie über einen anderen Marktplatz gehen.
Ja, gut. Also hier geht es ja jetzt um den Apple-eigene Geschichte. Das ist ja vorher eigentlich 30 gewesen. In dem Sinne scheint das also jetzt auf 26 runterzugehen. Vielleicht ist das in dem Sinne neu, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das werde ich mal
nochmal
recherchieren. Genau, ich meine, das wäre 30 gewesen. Vielleicht hatten sie aber irgendwo anders auch schon 26 gemacht und wollen das dann jetzt irgendwie ein bisschen angleichen oder so. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen konkurrenzfähiger sein und sind deswegen was runtergegangen. Das ist mir an der Stelle jetzt nicht hängen geblieben. Das werde ich mal nochmal recherchieren. Aber ja, offiziell bei Apple In-App Purchases ist jetzt 26% Business, Small Business und Abos nach einem Jahr eben dann wieder reduziert auf 15. Dann gibt es für alternative In-App-Zahlungen, also wenn jetzt ein anderer Anbieter In-App-Zahlungen anbietet, gibt es jetzt 20% an Apple und vergünstigt 10. Und das heißt also da, also diese 20% gehen an Apple wohlgemerkt. Ne? Also wenn du über einen anderen Anbieter die Zahlungsdienstleistung machst, musst du immer noch 20 an Apple bezahlen oder vergünstigt 10. Aber ja gut, da ist halt eben die Argumentation, da sind halt eben nur diese 6%, die da bei Apple jetzt noch draufkommen, ne? Um die 26 für die eigenen Gebühren zu erreichen, dann da quasi abgezogen, was der Anteil ist, der halt eben so ein Zahlungsdienstleister derzeit ungefähr kostet. Das ist zumindest Apples Aussage. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit nicht überprüft, ob das stimmt. Aber kann gut sein, dass das so in dem Bereich liegt. Klingt jetzt realistisch. Ja, in dem Sinne wollen sie da natürlich das Tor jetzt nicht allzu weit aufmachen. Aber das haben sie vorher ja auch nicht machen wollen. Und
genau. Sie verdienen halt jetzt, egal in welcher Kombination, immer mit.
Ja,
und genau. Da ist ja das, was die wollten. Und das scheinen sie ja gut durchgesetzt zu haben.
Ja, genau. Und genauso geht es dann weiter bei den externen Käufen, ne? Also Linkouts, wie das hier genannt wird immer, also zum Beispiel über eine externe Webseite, ne? Einen Link auf die Webseite und dann kann man da irgendwie ein Abo schießen und auch da müssen dann 15% an Apple bezahlt werden und vergünstigt 10. So. Und ja, letzten Endes aber dafür, dass wir jetzt ja die Core Technology Fee verlieren und dafür dann nur noch diese Commission haben. Also diese 5%, die kommen ja dann auch noch immer obendrauf bei denen. Ach so, ne? Das ist natürlich dann eigentlich teurer, wenn du externe In-App-Zahlungen machst. Ne? Dann wären das ja 20% plus 5. Das wären ja dann schon 25, ne? Ohne dass du überhaupt jetzt einen Zahlungsdienstleister hast. Das klingt mir jetzt erstmal ein bisschen irritierend, aber ja, okay, das müssen wir alles mal nochmal reflektieren.
Mit Apple 26%, ne, wenn du es alles über Apple abwickelst.
Ja, genau.
Das ja, wird natürlich teurer, wenn du Alternativen nimmst.
Ja, bin ich mal über die Rechenmodelle gespannt. Das muss natürlich jetzt mal alles durchgerechnet werden und so. Bin mir auch nicht ganz sicher, so ob das so, wie das hier geschrieben war, jetzt meint, dass diese 20% hier für alternative In-App-Zahlung, ob das jetzt inklusive der CTC ist, der neuen, oder ob das ohne ist. Das ist schade, das ist mir nicht aufgefallen, als ich das recherchiert habe. Naja gut, ich werde das mal mitnehmen und berichten, wenn wir noch was darüber lernen. Okay, ja, aber es ist halt eben immer kompliziert, wenn du da erstmal vor den Zahlen sitzt, dann siehst du erstmal nur einen Wald voller Zahlen und später fragst du dich dann, was sie eigentlich gemeint haben mögen. Na gut. So, das sind jetzt zumindest hier die Zahlen, wie ich sie hier stehen habe. Und ja, dazu ist noch zu erwähnen, dass bei den Linkouts weiterhin eine Registrierung notwendig ist, genauso wie es vorher gewesen ist. Man muss also beim Apple Developer Program Mitglied sein und man muss dieses Entitlement für externe Links beantragen und genehmigt bekommen. Das heißt also, auch das haben sie durchgesetzt bekommen, dass sie das so behalten dürfen, wie es ja bisher schon von Apple etabliert worden ist. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt, ob das noch Gejammer werden geben wird in der nächsten Zeit, denn da haben sie ja dem Hörensagen nach dann gerne mal drauf gekluckt auf diesen Genehmigungen, ne? Und die einfach nicht durchgewunken. Und naja, mal gucken, wie schnell das jetzt gehen wird. Das heißt natürlich nicht, dass sie das alles behoben haben werden in Zukunft. Ne? Im Gegenteil. Naja, wir sind mal gespannt. So, und ja, was neu ist dieses Mal, das ist, vorher gab es nur eine Entweder-Oder-Geschichte. Das heißt also, du konntest nur entweder Apple In-App-Purchases machen oder alternative Zahlungsmöglichkeiten oder in einen alternativen Marketplace gehen. Und jetzt darf man Kombinationen machen. Das heißt also, man darf jetzt zum Beispiel Apples In-App-Purchase kombinieren mit alternativen Zahlungsmethoden, die man auch in der App parallel anbietet. Das ist natürlich schön. So, das gibt einem da ja deutlich mehr Freiheit. Sie haben da aber eine Einschränkung durchgesetzt bekommen. Und zwar darf dieses Bezahl-Setup, wie Apple das jetzt bei sich in der Meldung genannt hat, nur nach 12 Monaten erst geändert werden. Das heißt also, das muss man dann für ein Jahr immer fix machen. So, warum das jetzt gemacht wird, ist mir nicht ganz klar. Aber sie wollen wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass man irgendwie alle 3 Tage irgendwie alles ändert immer. Ne? Oder am besten auch noch dynamisch oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Zumindest meine Hypothese an der Stelle.
Ja gut, ich meine, wenn du dann Entitlement besorgen musst, dann müssen die auch jedes Mal wieder prüfen. Ne? Also
ja, genau.
Das wird aufwendig, wenn die das alle 3 Tage ändern.
Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber naja, gut. Das haben sie ja bei den Apps auch nicht so machen müssen. Naja, mal gucken, ob man da noch was zu durchhört. Ja, gut, so, und dann gibt es, gesenkte Hürden zur Etablierung von alternativen Marktplätzen. Ne? Wenn man also so eine App haben wollte, die eine ne Marktplatz-App ist, da konnte man sich ja bei Apple für registrieren. Da musste man ja allerdings bisher 1 Million Euro Guthaben auf einem Konto einer A-Rating-Bank hinterlegen, damit man bei Apple da überhaupt akzeptiert wurde als Marketplace-Betreiber. Und das haben sie jetzt deutlich entspannt. Man muss jetzt nur noch entweder Low-Risk oder Below-Average-Risk bei Dun & Bradstreet haben. Dun & Bradstreet ist ja auch das, was Apple immer checkt, wenn man sich da als Firma bei ihnen registriert. Da muss man dann auch immer irgendwie diesen Check bei denen machen. Und die machen auch so eine Risikobewertung und diese 2 Bewertungskriterien, Low Risk oder Below Average Risk, darf man jetzt auch haben bei denen. Alternativ gibt es jetzt auch die Möglichkeit, einfach den Status eines börsennotierten Unternehmens zu haben. Das ist neu. Oder eine Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens. Finanzierungen durch anerkannte Venture-Capital-Firmen ist auch irgendwie eine spannende, ergänzende Alternative. Ne? Also oder ne, gelten hier. Also eine von diesen Sachen reicht. Oder man braucht auch nur einfach für die letzten 3 Jahre einen sauberen Audit-Bericht. So, also da kommt man dann auch schon mit durch. Außerdem braucht man nicht mehr eine juristische Person innerhalb der EU. Das brauchte man ja bisher zwingend, um so einen Marketplace betreiben zu können. Jetzt nicht mehr. Und das waren da jetzt die Änderungen. Also wer einen alternativen Marketplace machen will, das sollte jetzt deutlich leichter werden. Gut, eine sehr löbliche Änderung, die sie jetzt hier auch noch ergänzt haben, das ist strikter Jugendschutz. Sascha hätte sich gefreut, ja, müssen wir nächste Woche mal nochmal berichten. Strikter Jugendschutz wird jetzt hier durchgesetzt bei den alternativen Zahlungsdienstleistungen.
Sehr gut.
Genau, ist ja wirklich ein wichtiges Thema und ist ja auch Apple sehr wichtig gewesen. Deswegen wurde ja auch zumindest argumentativ von Ihnen immer gesagt, fanden Sie das nicht gut, wie die EU das vorgegeben hatte. Und ja, in dem Sinne sehr löblich, dass Sie das hier jetzt aufgenommen haben. Vor allen Dingen sogar relativ strikt. Externe Links zu Bezahlseiten für Kinder sind verboten. Das gilt also für Kinder unter 13 Jahren. Ist das dann grundsätzlich verboten, Linkouts zu machen? Und ja, für Personen unter 18 Jahren, also dann quasi 14 bis 18, da ist verpflichtend ein sogenanntes Parental Gate vorzuschalten, wo dann die Erziehungsberechtigten vorher die Genehmigung geben müssen, so wie man das ja bei den Kinderaccounts allgemein bei Apple schon machen kann. Und das gilt aber dann jetzt hier auch für alternative Zahlungsanbieter. Wohlgemerkt, das ist ja dann nur in-App, ne? Weil ja Link und Webout, also externe Links, im Moment stimmt gar nicht, für die müsste da, nee, das muss dann für alles ein Parental Gate geben. So, lange Rede, kurzer Sinn, nur für Kinder unter 13 Jahren sind die Linkouts verboten und dazwischen gibt es dann die Parental Gates für alles. So, und ja, aber das muss halt eben dann explizit von den Eltern abgenickt werden und dann muss das ja natürlich sich auch dann, nehme ich mal an, da bei Apple irgendwo reinhängen und irgendwelche Preise vorgeben und sowas. Das heißt also, das wird dann jetzt nicht so sein, dass du da sagen kannst, hier, ich möchte irgendwie, was weiß ich, was für 99 Cent kaufen, dann bezahlst du dann irgendwie ein Abo für 99,99 die Woche oder sowas plötzlich. Ne? Das ist ja dann immer das Problem dabei. Geschweige denn, dass Kinder natürlich da allgemein ein bisschen was ein Problem sind, teure Abos abzuschließen und so. Aber das ist ja dann quasi wie vorher. Wenn die Eltern das genehmigen müssen, dann müssen die sich das halt eben anschauen und dann ist gut. Na schön. So, also da wird dann auf jeden Fall die Zustimmung des Erziehungsberechtigten eingeholt und damit haben wir dann ja unsere Regeln alle abgehakt, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, was hältst du davon? Bist du da glücklich soweit?
Ja, also mit dem Jugendschutz finde ich auf jeden Fall super, dass wir das jetzt eingebaut haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Alles andere muss man jetzt wirklich mal sehen, wie das im täglichen Geschäft läuft und was da für Zahlen rauskommen. Mhm. Auf den ersten Blick ist es erstmal deutlich besser als vorher.
Ja, alleine schon dadurch, dass die Core Technology viel wegfällt, ne?
Genau. Ja. Und du hast halt Optionen, du kannst halt verschiedene Sachen nutzen. Also, wie gesagt, der erste Blick sieht ganz gut aus, wobei natürlich auch klar ist, die verdienen in allen Variationen mit und ja.
Ja. Aber das war natürlich auch irgendwo klar, weil
es wird ein kleiner halt Discount sein und das war's.
Ja, genau. Und sie wollen halt eben auch verdienen. Sie sind halt eben, ja, ne, die Herrscher der Plattform und deswegen können sie natürlich auch die Hand aufhalten, wenn es um Zahlungsgeschäfte geht. Ne. Das haben sie ja damit jetzt auch quasi bewiesen, ne, dass sie quasi vollwertig durchgesetzt haben, dass sie dieses Anrecht auf Bezahlung haben. Ne? Anders wie Epic, ne? Die ja immer noch der Meinung sind, gar keine Zahlungsleistungen für Apple wären die einzigen richtigen. Und das finde ich ja dann auch immer zu extrem. Ne? Also gar nicht, finde ich ja auch nicht okay. Ob das jetzt hier die finalen Zahlen sind oder ob sie da effektiv irgendwann mal noch ein bisschen was runtergehen müssen, weil es einfach nicht realistisch ist, irgendwie vernünftige Alternativangebote zu machen, die dann wirklich irgendwie günstiger sind dem Kunden gegenüber. Das muss man dann hier mal beobachten und das wird die EU dann auch bestimmt wieder auf Wiedervorlage holen und sich in ein paar Jahren dann nochmal anschauen. Ja gut, aber ich bin ja per se schon mal froh, dass wir überhaupt eine vernünftige Lösung jetzt gefunden haben.
Ja, was natürlich jetzt noch spannend wird für Europa und uns, ob diese Umsätze auch in Europa besteuert werden oder wie die alternativen Marktplätze besteuert werden, wenn die in Deutschland und oder im Ausland sind. Das würde mich noch interessieren, wie sie das gehandelt haben. Weil,
haben sie das geändert oder gibt es da irgendwie nicht sowieso?
Nein, aber das würde mich interessieren, ob sie da jetzt die Chance auch genutzt haben, dass sie die Umsätze oder zumindest die Steuern auch nach Europa holen. Weil das war ja in der Vergangenheit nicht so.
Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das... Ja, keine Ahnung, habe ich gar nichts drüber gelesen. Ja, auch mal recherchieren bei Gelegenheit.
Mhm. Also das wird noch spannend, was wir da machen.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Mhm. Na schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. So, dann haben wir hier ein kleines Thema noch von ChatGPT, das fand ich erwähnenswert. Und zwar, die ChatGPT-Apps, die Mac-Apps genau genommen, ja. Bei ChatGPT ist das ja dann irgendwie hier Work und Codex. Soweit ich das verstanden habe, haben die aktuell ja zwei Apps. Ich benutze das ja nicht, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Aber ja, die haben auf jeden Fall jetzt berichtet, dass sie ein Apple Messages Plugin jetzt haben und in diesem Sinne jetzt Vollzugang zu den Apple Messages haben, wenn man es ihnen genehmigt, natürlich vorausgesetzt. In dem Sinne bekommen sie dann aber vollen Lesezugriff und auch vollen Schreibzugriff auf die Mitteilungen. So, und damit kann man natürlich dann auf der einen Seite Dinge da heraussuchen und allgemein natürlich damit arbeiten, also auch Antworten schreiben lassen und so weiter und so fort. Ne? Ich erwähne das deswegen, weil A ist das natürlich datenschutzmäßig natürlich wie üblich ein großes Fragezeichen, ob man jetzt ChatGPT da wirklich an alle seine Mitteilungen heranlassen möchte. Aber das ist natürlich allgemein immer so dieses Vertrauensthema, das müsst ihr für euch selber überlegen. Das muss man natürlich dann schon genehmigen, ansonsten wird das nicht einfach so gehen. Und dann muss man natürlich auch überlegen, ob man jetzt irgendwie AI-generierte Texte an Freunde schicken lassen möchte oder auch an mögliche Chefs oder Arbeitskollegen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, müsst ihr natürlich auch für euch selber entscheiden. Ich würde da sehr vorsichtig sein. Da ich aber jetzt ChatGPT nicht benutze, ist das für mich nicht so dramatisch für den Moment. Wie würdest du das finden? Eher positiv oder eher negativ?
Ja, das kommt auf den Anwendungszweck an. Ne? Wenn du natürlich damit bestimmte Kanäle bespielen willst und da Sachen automatisieren willst, dann macht das schon Sinn. Mhm. Für die private Kommunikation, ob du da einen persönlichen Assistenten brauchst, weiß ich nicht, das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Ja.
Aber ja, bisher möchte ich dann die Kommunikation zu meinen Freunden halt noch persönlich durchführen. Ja. Solange man noch Freunde hat.
Genau.
Und nicht alles KI ist.
Ansonsten unterhalten sich bald nur noch die KIs die untereinander. Ne?
Genau.
Schreiben sich dann den ganzen Tag Mitteilungen. Haben Langeweile.
Ja, nee, das wollen wir nicht.
Erzähl mal was.
Ja, aber im Codex, also dieses im Moment die aktuelle ChatGPT Classic Version, also der normale Chat-Client, da sehe ich jetzt gerade nichts. Bei Codex habe ich jetzt länger nicht mehr genutzt. Hm. Müsste ich nochmal...
Ich weiß auch nicht, ob es schon released ist oder ob sie es nur angekündigt hatten. Es war irgendwie eine Mitteilung auf X, die ich gelesen hatte. Keine Ahnung.
Ja, okay, habe ich auch runtergeschmissen. Okay, muss ich nochmal schauen.
Ja, naja, gut. Kannst du auch mal schauen. Kannst du das mal ausprobieren. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon durch die Nachrichten durch und kommen zur Gerüchteküche. Und tatsächlich ist da diese Woche ganz gut was passiert. Wie so oft, wenn es auch kurz vor den Neuvorstellungen steht. Beziehungsweise, ja, das ist dann manchmal auch so, dass da gar nicht mehr so viel rausfällt, aber dann halt eben irgendwie auch so die nächsten Dosen wieder geöffnet werden für die zukünftigen Geschichten. Und wir steigen jetzt hier ein mit einer Meldung hier von Mac Rumors. Die haben viele, 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 viele Leaks von Apple selber entdeckt. Ups, was ist denn da passiert? Ja, also Apple hat macOS 26.7, das ist ja auch ein Beta-Train gewesen, den es parallel gab, neben den 27er Versionen. Da haben sie jetzt den Release-Candidate rausgehauen, ne? Also 26.7 Release-Candidate. Und in diesem Release-Candidate, da muss wohl irgendjemand einen falschen also scheinbar einen internen Branch oder sowas gemerged haben oder zumindest die Flag-Settings für diesen internen Branch gemerged haben, sodass sie also letzten Endes jetzt einen ganzen Haufen Feature-Flags, kommen gleich dazu, was das genau ist, hier irgendwie mit rausgehauen haben und mit in den Binaries drin haben und damit ganz viele Sachen, die eigentlich noch nicht released sind, hier jetzt in dem Release-Candidate auftauchen gehabt haben. So, gerade mal kurz zur Erklärung. Ja, wir jetzt hier so als Entwickler, Thorsten und ich, wir kennen das jetzt. Also Feature Flags, das ist quasi so etwas, wenn man jetzt ein neues Feature entwickelt. Man möchte aber jetzt halt eben unterschiedliche Releases von seinen Apps machen können. Halt eben eine Version zum Beispiel, die in-house für die Entwickler und für die Tester gedacht ist. Dann halt eben irgendwie eine Version, die für externe Tester gedacht ist und dann irgendwie die offizielle Beta und die offiziellen Releases. Dann muss man ja dann für alle diese Builds, die man da macht, immer separat einstellen können, welche Features wo sind und dann, wie man die dann letzten Endes ein- und ausschalten kann. Das kann man entweder über Branches machen, da gehen wir jetzt nicht rein, weil irrelevant, oder man kann es halt eben mit Feature Flags machen, so wie hier, dass man also von einer Codebase Builds macht, die aber halt eben sich darin unterscheiden, ob diese Feature Flags an oder aus sind. Die können einfach irgendwie für ein Feature ein- oder ausgeschaltet werden und dann baut man da eben entsprechend ein Build für und dann hat man es eben entsprechend drin oder nicht drin. Ne? So, und das kann man sich jetzt halt einfach mit einer ganzen Menge unterschiedlicher Themen vorstellen. Bei Apple gibt es da jetzt nicht nur ein Feature Flag, sondern halt eben für jedes Feature, was noch released werden muss, in der Regel so ein Flag und dementsprechend kann da also auch mal eine ganze Menge rausrutschen, wenn sie da diese Feature Flags irgendwie großzügig alle auf Ja setzen. So, und das scheint jetzt hier in dem Release Candidate passiert zu sein, denn da sind halt eben eine ganze Menge noch in Entwicklung befindliche Dinge rausgerutscht, wo wir jetzt viele Kleinigkeiten von ableiten können, die halt eben jetzt irgendwie unangekündigte oder nicht vorgestellte Hardware angeht. Ne? So, da können wir mal einmal durchgehen, was sie da jetzt rausgehauen haben. Das Ganze startet hier mit Apple Home. Apple Home Identifier haben wir schon mal gehört gehabt. J490 und 91 sind die beiden Home-Hub-Geräte, über die wir ja in der Vergangenheit schon viel gerüchtet haben. Das eine ist so mehr oder weniger ein Gerät auf Lautsprecherbasis, so ähnlich wie ein HomePod, halt eben dann mit einem Display wahrscheinlich. Und die zweite Variante wird wahrscheinlich eine Variante sein, die an der Wand montiert wird. So, das hat man jetzt hier rauslesen können, auch dadurch, dass man halt eben da so Texte, diese Bezeichner und halt eben auch hier und da noch irgendwie neue Dienste oder sowas dazu finden konnte. Und aber das ist recht viel, deswegen gehen wir jetzt mal so ein bisschen zügig durch. Dann gibt es hier B525, das muss wohl der neue HomePod Mini sein, der interessanterweise ein neues Feature zu haben scheint, was da genannt worden ist, Argentium, was auch immer Argentium sein soll. Klingt auf jeden Fall spacig, ja, so ein bisschen agentisch, was auch immer das sein soll. Also erst habe ich an James Bond gedacht und dann an AI. Keine Ahnung, was das werden soll, aber ja, HomePod Mini, so, keine Ahnung. Soll ja imminent sein, ne? Also im Herbst soll ja auf jeden Fall ein HomePod Mini kommen und wir werden es wahrscheinlich dann in Kürze erleben. Aber interessanterweise ja bisher keine Kenntnis davon, dass da irgendwelche neuen Features umgesetzt worden sein sollen. Und das hier klingelt so ein bisschen was, ne? Also könnte schon sein, dass Argentium irgendetwas Neues ist. Und wenn es auch irgendwie der neue Client für Siri AI ist oder was auch immer.
Ne? Kann die haben auf jeden Fall immer sehr coole Möglichkeiten, die Gerüchteküche anzuheizen. Also da lässt sich Apple ja immer jedes Mal was Neues einfallen. Mhm. Nicht schlecht.
Ja, genau.
Als wenn diese Feature-Flag normalerweise drin geblieben wären. Im Leben nicht.
Ja, also das, was wurde natürlich auch von vielen gesagt, so upsi. Für viele Kleinigkeiten und Nichtigkeiten rausgefallen. Aber wie wir gleich sehen werden, so ein paar Sachen, die sind ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen peinlich gewesen. Jetzt hier sowas natürlich eher nicht. Das ist ja einfach nur die Bestätigung dafür, dass der HomePod Mini kommt und das wussten wir sowieso schon. Aber ja, wir gehen mal weiter durch. So, weiter geht's dann mit J229. Das ist dann die gerüchtete Überwachungskamera von Apple. Die scheint dann wohl auch imminent zu sein, was wir aber lustigerweise irgendwie Anfang des Jahres auch schon mal gesagt haben. Da fielen nämlich auch schon mal diese Identifier in irgendwelchen Betas raus. Ja, jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Könnte also sein, dass diese ominöse Überwachungskamera von Apple selbst jetzt endlich auch mal kommen soll. Bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube es ja noch nicht so ganz.
Ja, dann würden sie auch richtig in den Home-Markt jetzt einsteigen, wenn sie die noch mitbringen.
Ja, aber wo du das gerade sagst, also da gibt es tatsächlich so die Spekulation. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo unten aufgeschrieben hatte.
Nee, der neue Home-Hub, das hat
sie. Ja, nee, ich meine die Spekulation, dass sie gerade auch einen relativ großen Umbau in den App-Stores planen. Ich glaube, das habe ich gleich unten noch als separaten Punkt, aber ich erzähle es mal gerade einmal. Und zwar sollen sie wohl in den App-Stores in der Accessories-Wand, ne? Also da, wo die Hüllen und das Zubehörzeug hinkommen, da sollen sie eine größere Fläche jetzt einplanen für Home Zubehör, also Home-Material. So, und da ist halt eben jetzt die Spekulation, dass das tatsächlich jetzt in Kürze da irgendwie eine Veröffentlichung geben könnte, die da halt eben doch mehrere Sachen gleichzeitig jetzt bringt, sonst würden sie da nicht wirklich Platz brauchen. Ne? Mhm. Das wird jetzt nicht nur einfach ein neues Apple TV sein, das steht tatsächlich auch an. Und,
aber da haben sie ja schon den Platz für.
Ja, genau, den haben sie ja schon, richtig. Und dann die HomePod Minis werden es auch nicht sein. Ne? Also da können ja eigentlich nur noch hier neue Sachen kommen. Und da würde ja dann zum Beispiel der Home Hub, ne? Wir nennen ihn ja zumindest als Platzhalter aktuell so, schön dazu passen, dass sie den da auch aufhängen wollen. Ne? Na gut. Ja, wo wir vom Home Hub sprechen, da gibt es ein bisschen Kram zu dem User Interface zu erzählen. Das hatten wir bisher ja noch nicht wirklich konkreter gehört. Da ist wohl wieder so ein Daemon rausgefallen, der eigentlich da nicht reingehörte in macOS jetzt durch diese Feature-Flag-Geschichte. Und die Homescreen-Funktion von den Home Hubs, die scheint Faces zu heißen. So, und das scheint also jetzt ein neuer Dienst zu sein. Und es wurde berichtet, dass das an die Apple Watch erinnern soll, was sie da gemacht haben. So, das heißt also, Faces kann man so wie auch Watch Faces im Prinzip auch ja Faces heißen, vorstellen. Und auch da soll es im Prinzip sowas Ähnliches wie diese Complications geben. Sie haben es jetzt hier Widgets genannt und Smart Stacks soll es auch geben. Also im Prinzip ist das so mehr oder weniger das, was sie auch auf der Apple Watch gemacht haben, dann jetzt einfach ein bisschen aufgeblasen auf diesem Gerät. So hört sich das zumindest an. Ja, mal gucken, ob das alles ist, aber zumindest wurde das jetzt hier berichtet. Ja, interessanterweise noch ein Detail, was sie jetzt aus einem dieser Daemons, die da rausgerutscht sind, berichtet haben. Und zwar muss dieses Home-Hub-Gerät ja in irgendeiner Art und Weise multi-user-fähig sein, wenn man das jetzt irgendwie so in der Familie stehen hat und mehrere Leute das benutzen können wollen. Und da muss jetzt hier dann aus diesen Feature-Flag-Leaks rausgefallen sein, dass Apple die Nutzererkennung durch die Nähe der entsprechenden iPhones erkennen möchte. Da muss ich ja gleich eine Klammer aufmachen und sagen, WTF, was soll das denn?
Ja, verstehe ich auch nicht. Also mein Home-Up, der hört auch nur auf mich, nicht auf meine Frau, nicht auf meine Kinder. Das ist schon okay.
Ja gut, okay. Wenn du das so siehst, dann ist es ja alles fein.
Nein, ja, Nutzererkennung macht natürlich Sinn, wenn da wirklich die ganze Familie mit telefonieren soll und oder.
Ja, aber ich habe das extra nochmal nachgelesen. Also da stand jetzt explizit nur iPhone in der Nähe befindet dabei. Und da dachte ich mir gleich, wo ist denn die Apple Watch? Ne, das ist doch irgendwie viel naheliegender. Weil ich habe mein iPhone, wenn ich in der Wohnung unterwegs bin, überhaupt nicht immer bei mir. Warum? Ja, ich habe ja die Apple Watch am Arm und ich muss ja nicht alle drei Sekunden irgendwelchen Leuten antworten. Das macht man sowieso nicht, wenn man nicht wahnsinnig werden möchte. Und dann ist es auch eigentlich ja nicht schlimm, wenn man das nicht die ganze Zeit mit sich rumträgt. Also ich hoffe, dass das die Apple Watch mit einschließt, was diese Näheerkennung angeht. Ansonsten wäre das traurig. Ne? Muss ich also echt sagen, ich hoffe inständig, dass das die Apple Watch mit einschließt. Ansonsten wäre das schon schade. Ne? Na gut, aber da es ein unvollständiger Leak ist, wahrscheinlich unvollständiger Leak, lassen wir es mal so stehen für den Moment.
Ja, die Frage ist halt, sind in allen Apple Watch die UVBs drin? Ne? Das war ja der Chip, der halt genau orten kann, wo du bist. Vielleicht funktioniert es nicht bei allen Watches und deswegen machen sie es nur auf iPhone.
Ja, aber es ist ja auch nicht in allen iPhones drin, deswegen wäre das eigentlich nicht das Thema.
Aber die sind, glaube ich, bei den iPhones früher gekommen.
Ich wollte es gerade. Ja, klar, natürlich. Das kam bei den Apple Watches schon deutlich später. Ich weiß gar nicht, ob meine Ultra 1 überhaupt schon einen Ultra-Wideband-Chip drin hat. Ich glaube noch nicht. Ich meine die zweite
Generation. Also iPhone ab iPhone 11.
Mhm. Ja, genau. Da war das schon was länger.
Ja. So, und die Watches. UWB.
Live googeln hier.
Ja, live googeln, genau. WatchOS 8.
Und welche Watch?
Das ist jetzt eine gute Frage. Was läuft alles mit WatchOS 8?
Okay. Mhm. Ja, naja, gut. Also, ich setze mal hier ein bisschen weiter. Kannst du gleich noch nachliefern. Also, Montagevarianten stehend und hängend hatte ich schon berichtet. Ne? Hatte ich hier nochmal stehen. Und soll halt eben im Herbst erscheinen. Also, die Home Hubs wurde jetzt nochmal gerüchtet in diesem Kontext, dass sie dann auch
wirklich. Series 6.
Series 6, okay, das ist ja doch weiter zurück, als ich jetzt gedacht hätte. Dann müsste das meine auch haben und noch viele andere auch. Na gut, also dann hoffen wir mal, dass die iPhones auch mit gemeint sind. Na gut. Ja, also wie gerade schon gesagt, Home Hub soll quasi imminent sein. In dem Sinne, wir können mal davon ausgehen, dass da in Kürze irgendwas ansteht. Jetzt können wir mal gespannt sein, ob sie die mit den iPhones raushauen. Wahrscheinlich sind sie da immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Das Fold wird bestimmt ein bisschen Fanfare fressen. Vielleicht bringen sie dann die Home Hubs dann tatsächlich zu einem Oktober-Event oder sowas noch. Das ist ja auch in der Vergangenheit nicht selten gewesen, dass sie das gemacht haben. Und es hieß ja auch nicht, dass trotz dessen, dass sie jetzt nur die Hälfte der iPhones bringen werden, es kein Oktober-Event mehr geben wird. In dem Sinne, mal gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt dann am 9. September schon oder es kommt halt eben dann einen Monat später oder so. Aber ja, das dürfte dann wohl in Kürze der Fall sein. So, und das nächste Thema, was wir hier hatten, das ist Kopfhörer. So, und wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit da etwas widersprüchliche Aussagen gehört. McGurman hatte das dann ja, glaube ich, letzte Woche nochmal gerade gezogen mit der Aussage. Also vorher hieß es so, AirPods mit Kamera ja, AirPods mit Kamera nein. Und dann doch wieder. Und Gurman sagte dann, es gibt einfach beide. So, und die ohne werden jetzt zuerst kommen und die mit kommen dann nächstes Jahr. Und wobei jetzt nicht gesagt worden war, dass dieses Jahr noch Pros kommen. Es könnte also auch gut sein, dass das jetzt irgendwie die AirPods der fünften Generation ist es, glaube ich, dann kommen. Die würden vom Zeitrahmen her nämlich jetzt eigentlich anstehen, weil die Pro 3, die sind ja schon da gewesen. Also die sind ja noch relativ neu. Und die normalen, die sind ja davor aktualisiert worden und die wären dann ja jetzt dran. So, aber tatsächlich hier dann in diesem Feature Flag Leak jetzt hier ein bisschen was rausgeleakt, auch zu diesen AirPods mit Kamera. B790 ist ja der Identifier von denen. Und tatsächlicherweise ist da sogar ein Erklärvideo zu Visual Intelligence Benutzung von den neuen Kopfhörern mit Kameras rausgerutscht. Und nicht nur das, also da kann man so ein kleines Video sehen, ich habe mir das mal einmal angeschaut, wo halt eben irgendwie jemand ganz normale AirPods Pro in den Ohren hat. Man kann nicht erkennen, dass das jetzt irgendwie welche mit Kamera sind oder sowas. Die sehen einfach aus wie die Generation 3, die ich jetzt auch benutze. Und ja, da wird dann einfach nur irgendwie hier irgendwas gesagt von deine Welt ist jetzt speicherbar. Möchtest du etwas speichern für später? So, das ist halt eben irgendwie jetzt scheinbar ein Visual Intelligence Feature, was wir noch nicht kennen, das, was da jetzt rausgerutscht ist. Muss man dann mal abwarten, was sie da konkret jetzt speicherbar machen wollen. Und das Ganze soll dann irgendwie jetzt mit diesen kamerabasierten AirPods funktionieren. Warum und wie, das wissen wir natürlich jetzt aktuell noch nicht. So. Aber was parallel noch rausgefallen ist, das ist hier das sogenannte Accessory Sensor Management Framework. Und dieses Framework, das bildet jetzt die technische Funktionalität von den neuen AirPods mit Kamera ab. Und da haben sie dann natürlich genauer reingeschaut, ja, sich das Binary und die Strings mal wieder genauer angesehen und da tatsächlich einiges an Informationen abgeleitet. Also jetzt kommen tatsächlich hier technische Details, die wir ja schon seit Ewigkeiten haben wollten. Und ja, also lassen wir mal einmal durchgehen. Also es soll bei diesen AirPods mit Kamera hier zwei Kamerasensoren geben. Das hatten wir ja schon gerüchtet. Einer auf der linken, einer auf der rechten Seite, ne, quasi in jedem Pod 1. Und dieser Sensor, der da eingebaut ist, der soll kleiner gleich 1 Megapixel haben. Das ist bei dieser Software-Schnittstelle nicht ganz eindeutig, aber zumindest jetzt nicht viele Megapixel. Ne? Also 1 Megapixel hier als Obergrenze genannt. Und überraschenderweise nicht infrarotbasiert sein, wie es in der Gerüchteküche die ganze Zeit geheißen hat. Nein, RGB, also ein richtiger Farbsensor. Da, ja. Das ist ja jetzt doch irgendwie eine ganz andere Entwicklung. Ja, es hieß ja immer, oh, Privacy, die machen nur Infrarot. Ja, nix da. Ja, da haben sie tatsächlich schon mal einen ganz normalen RGB-Sensor reingepackt. Also einfach Vollfarbe. Und ja, letzten Endes soll das Ganze hier technisch so gemacht werden, dass quasi beide Seiten immer ein Foto machen und liefern dann dieses Foto als Stereoskopie-Paar, also rechte Seite, linke Seite, liefern sie das dann quasi hier an diesen Dienst und dieser Dienst, der prozessiert das dann für Visual Intelligence und macht dann für die Verwendung bei Visual Intelligence ein kombiniertes Bild daraus, welches übrigens dann auch Tiefeninformationen enthält. Also sie nutzen tatsächlich diesen Fakt, dass das ein stereoskopisches Bild erzeugt, dann wohl auch dazu aus, um hier vernünftig Tiefeninformationen einfließen zu lassen und damit dann ja da auch eine sehr gute Objekterkennung hoffentlich ableiten zu können. Dann wurde hier ausdrücklich betont, dass dieses Framework aber nicht unterstützt, diese Fotos abzuspeichern. Das heißt also, es soll keine Möglichkeit geben, diese Fotos, die in diesem Zuge hier jetzt erstellt werden, zum Beispiel in die Fotos-Bibliothek zu übertragen, sondern die werden einzig und allein hier für Visual Intelligence verwendet. Da bin ich einmal sehr gespannt darauf, wie hackable das später sein wird. Ja, denn wenn man jetzt da wirklich RGB-Sensoren drin hat, dann ist das natürlich auch immer so eine Möglichkeit, da vielleicht ein bisschen zu tricksen. Aber wir müssen uns hier jetzt noch ein paar Details angucken, bevor wir jetzt wirklich das kritisieren wollen, denn es gibt auch noch ein bisschen, können wir gleich kommentieren. Ich lese es einfach mal gerade weiter vor, sonst komme ich durcheinander. Ja, also man soll die Fotos nicht abspeichern können in die Fotorolle und es soll nicht möglich sein, Videos zu erstellen. Es soll aber möglich sein, mit einer gewissen Framerate, wobei nicht gesagt wurde, mit welcher Framerate, immer wieder Fotos zu machen. So, das heißt also, mit einem gewissen Abstand muss man dann schon immer wieder ein Bild machen können, aber halt eben nicht dedizierten Video. Das soll wohl nicht unterstützt werden. So. Und ja, hier ist noch gesagt, dass wahrscheinlich bei den AirPods, wenn die die Kamera anhaben, ein Statuslicht an sein soll, was weiß sein soll und gut zu sehen. Aber das ja, wäre noch nicht so hundertprozentig klar. Keine Ahnung, woher das kam, dass das nicht so ganz klar ist. Ja, dieses Framework hier soll die Kopfbewegungen ausgleichen. Also ne, dann da die quasi die Bewegungen rausrechnen. Da hört sich das ja allgemein so an, als würden sie da relativ viel Computational Photography verwenden. Ne, wir hatten ja auch davon gesprochen, dass sie diese zwei Fotos separat erzeugen und dann dieses gemergte Foto erstellen für Visual Intelligence. Und ja, letzten Endes sagten sie dann, wird halt eben dann hier dieses kombinierte Bild erstellt. So, und jetzt haben wir auch noch Auflösungen. Hier gibt es zwei unterschiedliche Modi. Sie haben das jetzt hier aktiv und passiv genannt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur eine Annahme ist oder ob das wirklich da so gestanden hat. Ich gebe das mal so wieder, wie das hier berichtet worden ist. Der aktive Modus, um diesen nutzen zu können, muss man, Zitat, zugestimmt haben. Ich weiß nicht, wo und wann man zugestimmt haben muss. Deswegen müssen wir das momentan mal so stehen lassen, wie es hier berichtet worden ist. Aber in irgendeiner Art und Weise muss wohl eine Zustimmung passiert sein vorher. Und wenn diese Zustimmung ja, gegeben worden ist, dann zeichnet jede Seite, also jeder Pod, ein Bild in der Auflösung 640 mal 640 auf. Das ist so ja, so quadratisches VGA, ne? So ne, das alte noch. Also relativ niedrige Auflösung, aber jetzt ne, auf beiden Seiten jeweils 640 mal 640 und dieses Bild, was dann für Visual Intelligence abgeleitet wird, was die kombiniert, soll dann 1024 mal 1024 haben. Das ist ja dann nochmal ein bisschen mehr, ja, aber halt eben dann eben ja, dieses gerechnete Gesamtbild. So, das ist der aktive Modus. Das ist also dann so das Maximum, was möglich ist. Und dann gibt es den passiven Modus. Der soll dann wohl scheinbar, wenn die jetzt den Umkehrschluss an, verwendet werden, wenn man nicht zugestimmt hat. Das ja, ist dann nur in der Lage, Pixel zu erzeugen, also Bilder zu erzeugen, die 320 mal 320 Pixel groß sind, also die Hälfte jeweils von dem, was beim aktiven Modus mit 640 mal 640 ist. Genau genommen ist das ja nur ein Viertel der Pixel, ne? Aber die horizontale Auflösung halbiert sich jeweils. Und das kombinierte Bild für Visual Intelligence, was dann auch immer noch bei Nicht-Zustimmung in dem Passivmodus dann zur Verfügung stehen soll, sind dann 512 mal 512 Pixel. So. Naja, ne? Also, was hältst du von dieser Aktiv-Passiv-Geschichte und dem Reduzieren der Auflösungen?
Also kann ja, also diese Zustimmung sehe ich jetzt höchstens, wenn du mit einem kommunizierst, der dir gegenübersteht oder so, dass das irgendwie eine Zustimmung bedeutet. Oder wenn einer in der Nähe ist mit einem iPhone, vielleicht, dass er...
Vielleicht auch einfach ganz banal, dass du irgendwie gedrückt hast, ich möchte jetzt aktiv gerade etwas tun. So im Sinne von, ne? Also das ist der Modus, der aktiviert werden muss, sodass also irgendwie dieses Lämpchen zum Beispiel auch angeht. Und das andere scheint dann ja, wenn es passiv genannt wird, ist jetzt meine Hypothese bezüglich diesem aktiv-passiv eher, könnte dann ja sein, dass es quasi dieses, das darf das System die ganze Zeit machen, dann ist. Wobei.
Ja, gut, das kann natürlich auch sein, ja.
Ne? Also, aber das ist nur eine vorsichtige Hypothese.
Ja, gut, das ne? kann natürlich sein, dass du mit Visual Intelligence grundsätzlich die Ansicht permanent läuft. Und nur wenn du halt, also wenn Visual Intelligence mehr Details braucht, dann könnte er aktiv zustimmen. Ja, das macht Sinn.
Ja, wäre zumindest eine Interpretationsart. Ja. Wie gut das dann letzten Endes wirklich ist bei 512 mal 512 Pixeln, die schon hart prozessiert sind, da bin ich dann mal sehr gespannt, wie das aussieht. Ne? Also, naja, mal gucken, was dabei rumkommt. Aber das bestätigt natürlich dann auch zumindest meine Frage, die ich ja vorher immer gestellt habe, wie sie in der Lage sein wollen, diese Videodatenströme zu übertragen. Ne? Denn sie übertragen den Videodatenstrom gar nicht. Es wurde nämlich berichtet, dass das teilweise auf den Pods prozessiert werden soll. Wahrscheinlich ist das nicht diese Fusion, ne? Letzten Endes, aber irgendetwas soll da schon prozessiert werden auf den Pods, und dann werden halt eben dann diese einzelnen Fotos dann jeweils von den Pods übertragen ans iPhone, und es kann gut sein, dass dann die Fusion, das habe ich jetzt hier nicht gelesen, aber das ist meine Hypothese, dass die dann auf dem iPhone stattfindet und dann letzten Endes dann da dieses Kombibild berechnet, weil das wahrscheinlich so ein bisschen mehr rechenintensiv ist, und das würde dann zumindest auch erklären, wie sie das hinkriegen, dass sie über eine Bluetooth-Verbindung das übertragen bekommen, denn das ist ja das große Fragezeichen gewesen bei einer aufgebauten Videoverbindung. Das hätten sie nämlich auch für solche Auflösungen nicht hinbekommen, und das werden sie auch mit der aktuellen Bluetooth-Technik nicht hinbekommen. Würde mich nicht wundern, wenn sie hier jetzt schon wieder irgendwie auf die neueste Variante von Bluetooth gehen, damit sie da noch ein bisschen die Datenrate hochdrehen können oder so. Das steht ja auch noch aus, dass sie das mal aktiv nutzen. Aber könnte dann schon sein, dass sie da in der Lage sind, Einzelbilder komprimiert oder sowas zu übertragen, dann über diese Strecke. Vielleicht machen sie aber auch irgendwie einen Side-Channel und das läuft gar nicht über Bluetooth oder sowas. Das könnte natürlich auch sein, das werden wir dann noch sehen müssen. Naja gut, aber das klingt nicht unrealistisch. Ne? Also die Frage, wie sollen sie da jetzt zwei hoch aufgelöste Videodatenströme übertragen, das scheint damit geklärt zu sein. Das tun sie einfach nicht. Naja gut. Ja, in dem Sinne kann man da mal gespannt sein drauf. Ich bin immer noch sehr gespannt, wofür sie das verwenden wollen letzten Endes. Ne? Denn man muss halt eben dann auch die AirPods wirklich in den Ohren haben, und man muss natürlich auch keine langen Haare haben, denn ansonsten funktioniert das nicht. Ne? Das wurde nämlich auch noch berichtet, dass die entsprechenden Fehlermeldungen hier in diesem Daemon gefunden worden sind, die dann gesagt haben, deine Haare verdecken die Kamera auf der rechten und oder linken Seite, bitte entferne die Haare vor der Kamera. Ja, das ist dann natürlich dann der Kompromiss, den man machen muss, wenn man Kameras in die Ohren steckt. Ne?
Ja so. Gut, da gibt es halt einen Hack, ne? Da nimmst du ein Haarband und dann ist gut, Haargummi und fertig.
Ja gut, aber es ist natürlich jetzt so, dass es schon relativ viele Leute gibt, die das schon tangieren wird. Ne? Gerade so die weiblichen Leute unter uns oder halt eben die Herren mit den langen Haaren. Klar, die will ich auch nicht ausschließen. Das ist schon lustig. Also das werden nicht so viele sein, die das wirklich stressfrei benutzen können werden. Ja, wenn ich da jetzt so in der Familie rund gucke und so. Also da wird dann schon das ein oder andere Mal
geschmutzelt. Ja, man muss Prioritäten setzen.
Oder? Ja, natürlich. In Zukunft haben alle einfach kurze Haare. Das sind dann die neuen AirPods-Haare. Ja, genau. Gibt es dann bestimmt auch irgendwie einen Apfelregenbogen, den man sich dann färben lassen kann, damit man dann auch weiß, dass man jetzt die AirPods-Haare hat. Sehr gut. Na schön. Ja, gut, also so ein kleines bisschen schießen wir uns drauf ein, würde ich sagen. Ne? Also ich fühle mich jetzt besser informiert als vorher. So ein bisschen irritiert zurückbleiben war wegen dem Aktiv und Passiv. Ob das dann wirklich bedeutet, dass die ganze Zeit irgendwie Fotos machen, ne? Das bin ich mal noch sehr gespannt, weil das wird ja bestimmt auch eine Menge Akku ziehen, wenn die da die ganze Zeit 320 mal 320 Bilder via Bluetooth übertragen müssen. Das bedeutet ja zumindest, dass sie da die ganze Zeit immer zumindest irgendwie die Bilder komprimieren und übertragen müssen. Und der Sensor muss laufen und das Ganze muss natürlich auch noch entsprechend Strom kriegen. Also die müssen schon ein ganzes Eckchen mehr Akkuleistung hingekriegt haben, damit sie das voll kompensieren können. Und, das habe ich ja auch damals schon gesagt, was ist mit den Leuten, die das eigentlich gar nicht wollen? Ne? Möchte ich jetzt als jemand, der jetzt lieber längere Laufzeit von meinen AirPods hätte, statt dauernd Kamerafotos, die irgendwie für Visual Intelligence genutzt werden könnten, ich aber nicht aktiv nutze, wenn ich jetzt gerade irgendwie in der Innenstadt unterwegs bin oder sowas, ich jetzt in meinem Use Case, ne? Dann ja, frage mich halt eben, ob man das dann auch wirklich ausschalten können wird und den Strom entsprechend sparen oder nicht. Ne? Also da gibt es noch die ein oder andere wesentliche Entscheidung, die das jetzt gut oder schlecht werden lässt. Ich bin noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht werden wird am Ende. Naja. Hoffentlich wird es so sein, dass sie sie alternativ anbieten. Naja, oder zumindest abschaltbar, das Feature. Ne? Das wäre schon,
ja, das wäre sinnvoll.
Sehr wünschenswert, genau. Na gut, ja, so viel dazu. Dann haben wir noch B518 und B522. Das sollen neue Beats-Kopfhörer sein. Ja, gab es auch schon so ein bisschen Gerüchte, dass die kommen sollten, jetzt so langsam. Bin mal gespannt. Aber da wissen wir noch nicht viel zu. Ja, dann gibt es einen neuen gerüchteten Mac. J804 ist dann wohl scheinbar das MacBook Pro mit M6-Prozessor. Das soll ja dann jetzt auch dieses Jahr noch anstehen. Es soll ja echt noch einiges rausfallen. Ne? Nicht nur die iPhones dieses Jahr. Und ja, dann gibt es zwei neue Identifier, J833 und 34. Das sollen wohl neue iMacs werden. Auch die sind natürlich irgendwann langsam fällig. Dann gibt es neue Identifier K114, CS und 116, C und S. Und das sollen die MacBook Pro-Modelle mit OLED sein, die ja, ja eventuell nicht mehr dieses Jahr, aber dann früh nächstes Jahr kommen sollen. So, also auch die, ne, sind quasi incoming. Hatte ich jetzt bisher noch nicht gesehen, die Identifier. Und ja, dann sind sogar noch zwei Identifier rausgefallen, hier J510 und 511. Die sollen wohl für Next Generation iPad Minis stehen. Das wäre die Variante mit OLED und A19 Pro. Da haben wir noch gar nichts zu gehört, ob und wann das kommen soll. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, interessanterweise. In dem Sinne bin ich da mal besonders gespannt, ne, ob sie das iPad Mini da jetzt parallel zum iPhone Fold bringen oder viel später oder wie sie das machen wollen. Weil das wäre ja so ein kleines bisschen so ein Konkurrenzprodukt, ne, was man sich so im Gedanken als Konkurrenzprodukt für das iPhone Fold vorstellen kann. Ich bin ja eigentlich immer noch ein großer Fan davon. Ich bin ja nur was abgekommen davon, weil halt eben mich das Umstellen zwischen Face ID und Touch ID total nervt. Ne? Also für mich müsste das iPad Mini bitte unbedingt Face ID bekommen. Und dann würde ich tatsächlich wieder eins haben wollen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, mich nervt das zu Tode, da immer hin und her zu wechseln zwischen Face ID und Touch ID. Na gut, aber ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. So, was hatten wir noch? N109 ist noch übrig. Das ist wohl das Next Generation Apple Vision Pro Modell, was ja auch so ein bisschen was gerüchtet ist. Ne? Soll ja dann irgendwie, ja, ob das jetzt die günstigere Version ist oder nicht, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber es gab zumindest diesen Identifier N109 schon häufiger in der letzten Zeit. Ja, und ganz wichtig natürlich als letztes hier ATV Remote 1,5. Das scheint also auch eine neue Apple TV Fernbedienungsvariante irgendwann in der nächsten Zeit aufzuschlagen. Das würde natürlich zu der Hypothese passen, dass auch in Kürze jetzt ein aktualisiertes Apple TV kommen soll. Wir hatten da ja auch schon mal berichtet, dass genauso wie beim HomePod Mini da vor allen Dingen jetzt erstmal der Apple-eigene Wi-Fi und Bluetooth-Chip da reinkommen soll. Und ja, ich weiß nicht, bei Apple, beim Apple TV, vielleicht gehen sie auch hin und aktualisieren den Prozessor wieder irgendwie ein bisschen was nach vorne. Die, wenn die allzu alt werden, wird das ja auch immer schwieriger, die herstellen zu lassen. Nur noch deswegen. Und deswegen würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht sogar noch einen Prozessor-Bump bekommt. Aber da gab es noch nicht viel zu sagen bisher. Ja, so. Und jetzt sind wir tatsächlich hier durch die ganze lange, lange Leak-Liste von Mac Rumors durch und ja, so ein paar Details sind da tatsächlich neu gewesen, würde ich sagen. Ne? Ja, kann man mal gespannt sein.
Wird spannend, ja.
Ja, also ich glaube, der Herbst, der wird voll, wenn sich das wirklich bestätigt.
Wenn das alles kommt, dann, dann glüht die Kreditkarte.
Ja, alles vielleicht nicht, aber zumindest gefühlt die Hälfte scheint ja irgendwie dann in Kürze zu kommen.
Es warten, glaube ich, eher auf das Fold.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das lassen wir mal einen Augenblick gerade so stehen. Ja, wir machen weiter hier mit einem Thema vom Hollywood Reporter. Da sage ich ja auch immer, ui, wenn ich den mal als Quelle nennen darf. Der Hollywood Reporter berichtet hier tatsächlich etwas zum Thema Apple Music. Und zwar hatten wir ja in der Vergangenheit, das hatten wir auch, glaube ich, mal berichtet vor ein paar Monaten, dass Apple hier sogenannte AI-Disclosure-Labels eingeführt hatte. Übrigens, fälschlicherweise hatten wir da damals berichtet, dass man die in Apple Music sehen kann. Nee, kann man aktuell überhaupt nicht sehen. Das ist nur eine Sache, die Labels derzeit optional melden können. Die können also sagen, ob eben die generierte, also die Musik, die sie jetzt gerade einstellen, hauptsächlich, wie das bei Apple genannt wird, mit AI generiert sind oder nicht. Und das ist bisher ein freiwilliges Fleck gewesen und dem Hörensagen nach haben das nicht wirklich viele benutzt bisher. Ja gut, dann lässt man es halt eben auch bleiben, wenn man es nicht muss. Ne? Und Apple scheint da an der Stelle jetzt einen Schritt weiter zu gehen und streicht diese Optionalität jetzt. Das heißt also, sie haben jetzt in einem Schreiben an die Labels, was dem Hollywood Reporter hier vorlag, haben sie die Labels jetzt informiert, dass das in Zukunft pflichtweise genannt werden muss, ist allerdings nicht weiter erläutert, ob und wie sie das jetzt überprüfen oder nicht überprüfen. Ne? Ob sie da jetzt zum Beispiel AI drüber laufen lassen, um zu überprüfen, ob das AI generiert ist, könnte natürlich gut sein. Das wäre dann eine der Möglichkeiten, die ihnen dann bleibt am Ende. Auch unklar ist, was sie damit jetzt tun wollen. Das haben sie zumindest in dem Schreiben an die Labels hier jetzt nicht geschrieben. Man könnte natürlich dann die Hypothese ableiten, wenn sie das jetzt schon verpflichtend machen wollen, dann könnte auch sehr gut sein, dass sie es jetzt für den Nutzer sichtbar dann in Apple Music dann anzeigen wollen. Das fände ich natürlich sehr löblich. Das soll ja tatsächlich, wie wir ja auch schon berichtet hatten, aktuell echt ein Problem sein, dass die da wahrhaftig überflutet werden mit AI-generierten Alben und das echt schon richtig Ausmaße angenommen hat, die Probleme erzeugen. Ne? So, bisher ist das nur deswegen nicht groß aufgefallen, weil die halt eben von den Hörzahlen her natürlich eher niedrig ausfallen typischerweise und deswegen dann jetzt nicht irgendwie in die Charts hoch sprinten, einfach nur, weil sie da sind. Aber ja, es ist natürlich früher oder später einfach irgendwie so ein Masseproblem. Wenn du da jetzt irgendwie die Suche bemühst und du findest halt eben irgendwie 80-90% AI-generierten Crap, dann hast du natürlich irgendwann keinen Spaß mehr, irgendwie Apple Music zu benutzen. Und dieses Problem scheint allerdings auch Apple klar zu sein. Deswegen könnte gut sein, dass sie halt eben da jetzt mit diesem Fleck voranmachen wollen. Ich habe jetzt in dem Zuge gelesen, dass die Konkurrenten sich da auch sogar noch etwas aktiver drum zu kümmern scheinen. Dieser soll tatsächlich die AI auf die AI-generierten Songs loslassen. Die haben also eine automatische Erkennung drin, wie berichtet wurde. Und bei Spotify sollen sie zumindest irgendwie daran arbeiten, dass sie da mit umgehen können und das handhaben können und auch die beiden anderen Plattformen haben ebenfalls berichtet, genauso wie Apple in den letzten Wochen ja auch schon, dass sie entsprechend überflutet werden mit diesen AI-generierten Alben. Wobei dieser allerdings noch betont hat, dass sie vor allen Dingen mit Fraud-generierten, AI-generierten Alben überflutet worden sind, wo also dann irgendwie versucht wird, irgendwelche erfolgreichen Alben, ne, mit Rechtschreibfehler oder sowas dann irgendwie dann für sich selber dann da zu claimen und dann irgendwie da entsprechend Abspielungen zu bekommen, wo man ja dann auch dann Zahlungen durchbekommt. Ne? Also das versucht man halt eben dann darüber ja, finanziell auszunutzen, ne? Dass man die Sachen leicht erzeugen kann. Und wenn man dann da irgendwie was Abgewandeltes macht, manche Leute, die das nicht kennen, was sie da hören, die werden dann vielleicht auch für den ersten Moment gar nicht mal so richtig wissen, dass es jetzt irgendwie AI-generierter Crap ist, bis sie dann mal irgendwie 3-4 Titel gehört haben. Ne? Und ja, also da wird sie auf jeden Fall was tun müssen. Das ist natürlich überall jetzt in der kreativen Branche. Das ist ja auf YouTube auch schon eine absolute Pest. Ne? Diese ganzen Channels, die nur AI-generierte Videos erzeugen, die einfach gar keinen Sinn machen, die einfach nur irgendwie ein paar Minuten Blödsinn aneinander hängen und irgendwie blödsinnig generierten Text drunter legen und eigentlich gar nichts aussagen. Das ist echt eine Pest geworden, da schon. Und naja, das wird überall so sein in der nächsten Zeit. Ne?
Ja.
Das haben wir uns damit eingekauft.
Ja, natürlich. Ja, du siehst auch immer ab und zu mal solche Kanäle, zum Beispiel auf YouTube, wenn Videos laufen, da haben sie irgendeinen Content einfach nur kopiert, lagern das einfach über ihre Seite und ab und zu erscheinen dann auch die Leute im Video.
Ja,
da sieht man, genau, dass sie im Hintergrund arbeiten. Mhm. Das ist krass.
Ach ja, es gibt so viel Kram, was man da mittlerweile machen kann jetzt dadurch. Ja. Das wird spannend, wo wir da noch landen.
Bleiben werden. Wir bei unserem Real Content, den wir liefern. Das ist, glaube ich,
ja, genau.
Schöner.
Wir sind übrigens 100% AI-frei.
Noch.
Zum Glück.
Noch.
Ja, genau. Bis wir dann mal irgendwann übernommen werden von irgendeiner AI. Richtig. Na gut. Ja, also da können wir gespannt sein, wie es da weitergeht. So, nächstes Thema ist hier eine Meldung von Apple Insider und die haben von einem, ja, einer von, wie sie sagen, vertrauenswürdigen Quelle bei Apple gesteckt bekommen, dass Apple scheinbar Entlassungen in der Vision Products Group vorgenommen hat. John Turnos, wie sie das selber hier jetzt hier formuliert hatten, soll wohl hier ein vollständiges VR-Team auflösen. Und also sie betonten hier bei der Meldung, ein ganzes Team sei betroffen, plus einige Mitarbeiter drumherum. 60 Mitarbeiter sprachen sie dann hier davon. Und dieses Team sei jetzt geschlossen entlassen worden. Und ja, das solle wohl darauf hindeuten, dass es hier jetzt entsprechend eine Konzentration hin zur den Smart Glasses Themen geben soll, die ja jetzt aktuell von dem Rest von diesen Teams ja aktuell mit Fokus bearbeitet werden sollen. Das ist so ein bisschen unvollständig gewesen, deswegen gehe ich jetzt auch gleich weiter zur nächsten Meldung, denn Mark Gurman hat da direkt am nächsten Tag nochmal nachgelegt, angeblich dieselbe Quelle, die Apple Insider am Vortag hatte, hat dann jetzt hier über Mark Gurman dann da noch mal ein paar mehr Details rausfallen lassen. Und da klingt das noch ein bisschen was ausformulierter. Der wusste nämlich zu berichten, dass bei Apple im Allgemeinen derzeit Umstrukturierungen passieren. Diese Umstrukturierungen passieren bei denen dann jetzt scheinbar immer im Rahmen von Entlassungen. Es wären insgesamt bis zu 200 Personen entlassen worden und es stünde ihnen frei, sich auf andere Stellen zu bewerben. Das scheint jetzt wohl bei Apple nicht mehr Standard zu sein, dass man sich irgendwie intern auf eine andere Stelle bewirbt und dann wechselt, sondern das scheint jetzt so zu gehen, dass sie einfach dann die kündigen, die sie aktuell nicht mehr haben wollen, die Stellen, und dann müssen die gucken, dass sie eine andere Stelle kriegen. Keine Ahnung, das war bei Apple mal anders, meine ich. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wann sich das geändert haben könnte. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein neues Phänomen. Und ja, was German dann hier noch etwas detaillierter zu berichten hatte, das ist, welche Teams hier konkret ausgedünnt worden sind. Dieses VR-Team, was Apple Insider da genannt hatte am Vortag, das soll nämlich das VR-Gaming-Team sein. So, es gibt ja tatsächlich VR-Games nur für die Vision Pro soll wohl der Rotschrift zugeschlagen haben, weil das halt eben ja allgemein dieser ganze Content-Kram für die Vision Pro natürlich keine Traktion gewinnt. Warum nicht? Ne? Wir kennen das ja. Die Vision Pro ist halt eben einfach unter ferner Liefen, was die Verkaufszahlen angeht. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. So. Entsprechend haben sie auch noch beim Immersive Video Team zugeschlagen. Das ist dann jetzt hier eine der Ergänzungen von German gewesen. Das Immersive Video Team, wohlgemerkt, ist jetzt nicht das Team, was den Codec macht, sondern das ist das Team, was die Videos macht. So, ne? Also die Videos machen, die in Immersive Video von Apple online gestellt worden sind. Das sind ja in der Vergangenheit immer nur so kleine Demo-Videos gewesen, schon mehr oder weniger, oder so kleinen Kurzfilme oder sowas hatten sie auch mal gemacht, aber das waren ja auch nur wenige kleine. Und ja, da hat German dann hier nochmal berichtet, die wären so teuer, jedes von diesen Immersive Video-Videos hätte mehrere Millionen Dollar gekostet und wäre einfach auch nicht zu rechtfertigen gewesen, bei den aktuellen Verkaufszahlen da irgendwie weiter in dieser Art und Weise das Geld zu verbrennen. Und ja, das ist natürlich vollkommen klar, das macht schon Sinn, dass man da irgendwie jetzt mal einen Strich drunter machen muss und sagen muss, hey, das bringt jetzt nichts, da irgendwie noch weiter hochzufahren, wenn wir auf der anderen Seite die Hardware eigentlich gar nicht mehr pushen. Ne? Ja, klar, sie verkaufen sie noch, aber das wird sich wahrscheinlich bei weitem nicht aufrechnen mit den paar Vision Pros, die sie noch verkaufen. Ne? Das wird ja unter ferner Liefen sein. Wir haben lange keine Zahlen mehr gehört, aber prinzipiell erwarte ich da nicht, dass da noch große Zahlen generiert werden. Ne? Es ist und ja, bleibt das alte Problem.
Genau, das ist halt, rechnet sich halt leider nicht und irgendwann muss man dann auch den Stecker ziehen. Ne?
Ja, genau, richtig. Ja, und in dem Sinne, er ergänzte da noch, dass VisionOS allerdings weiterhin bestehen bleiben soll, also jetzt an dieser Variante ein eigenes Betriebssystem für diesen Bereich zu machen, wollen sie wohl scheinbar festhalten und auch die nächste Generation der Vision Hardware sei weiterhin geplant. Also da geht es hier jetzt nicht drum, ne, einen vollständigen Kahlschlag von dieser Abteilung zu machen, es geht scheinbar nur darum, die besonders teuren Zöpfe abzuschneiden, die sie da erzeugt haben. Ne? Wir hatten da ja auch immer wieder mal davon gesprochen, am Anfang, ne, da hätten sie massenweise Games und Immersive-Videokram raushauen müssen, dann hätte das vielleicht ein bisschen mehr Traktion generiert für die Vision Pro, aber dass sie das jetzt immer so zwischendurch mal so einen kleinen 5-Minüter, das interessiert einfach niemanden. Ne? Und die Games, ne, Games hin und her, gut und schön, aber wenn es kaum Traktion hat, was die Menge der Leute, die das spielen kann, angeht, was bringt das dann? Ne? Ja, ist zwar schade, aber jetzt ist es halt eben einfach zu spät. So, das hätten sie am Anfang machen müssen. Naja, so, und was German dann noch zu ergänzen hat, damit wir hier auf die 200 Entlassungen kommen, das ist, dass auch im Siri-Team wohl aufgeräumt wird. Hier betonte er allerdings, dass es hier nur um die architekturellen Änderungen an Siri AI, dass es nur darum gehen würde. Das haben wir ja jetzt logischerweise auch schon gelernt, dass sie ja jetzt hier mit den externen, also mit Gemini da von Google jetzt arbeiten und dementsprechend da natürlich jetzt wahrscheinlich die ein oder andere Umstellung und Schlankmachung dieses Siri-Teams dann jetzt notwendig sein wird. Wir hatten ja gehört, dass sie da drei Teams parallel laufen hatten, die einmal die Inhouse-Geschichten weiterentwickelt haben, dann auf Gemini-Basis das entwickelt haben und dann ja auch noch auf was ist es gewesen von den Franzosen, das andere Modell, ne? Das hatten sie auch noch als Alternative gehabt. Und Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, sie scheinen da jetzt dann aufzuräumen, nachdem sie da jetzt die Entscheidung getroffen haben, Gemini zu benutzen, werden sie wahrscheinlich die anderen Teams jetzt abgebaut haben und das wird dann jetzt wahrscheinlich dann an der Stelle diese Umstellungen hier machen. German betonte an der Stelle, dass hier neben den Streichungen von vielen Rollen auf der einen Seite, aber auch viele andere neue Rollen entstanden seien, sodass also mehr oder weniger sich das wohl aufrechnen soll und dass halt eben die Mitarbeiter angehalten sind, sich auf die neuen Stellen zu bewerben, was auch immer das jetzt für ein Prozess ist. Ne, das kenne ich so bisher nicht. Na gut. Ja, in dem Sinne ist jetzt keine Massenentlassung, ne, wie wir das bei anderen Firmen in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Also Apple weit weg davon, hier Massenentlassungen zu machen. Ich finde das ja so ein bisschen meh, ne, dass sie so diese offiziellen Kündigungen aussprechen, anstatt die irgendwie intern umzubesetzen. Wenn es möglich wäre, klingt das für mich immer viel freundlicher, was die Mitarbeiter angeht und den Druck, ne, unter die man die setzt, wenn man ihnen erstmal eine Kündigung ausspricht und dann sagt, ja, bewirb dich halt. Ne. In der Vergangenheit, meine ich, ist das eher so gewesen, dass man sich auch einfach in-house dann beworben hat und wenn man dann keine neue Stelle bekommen hat innerhalb einer gewissen Frist, dann hat man dann die Kündigung gekriegt. Das scheint jetzt wohl nicht mehr so zu sein.
Ne. Ja, das ist schade, dass das nicht mehr so ist, ja.
Ja, genau. Ja, da weiß ich aber eben auch nicht, wann das gekommen ist. Keine Ahnung, ob das jetzt neu ist oder ob das schon seit einer gewissen Zeit existiert. Keine Ahnung. Na gut. So viel dazu. Und dann haben wir noch ein Thema hier von Fixed Focus Digital. Der hat ein bisschen was, ja, ist ja wieder nur so ein kleiner Weibo-Post gewesen, ne, hier übers iPhone 20 Design kurz berichtet. Und da dachte ich mir schon, oh, da wird sich Thorsten freuen, das ist gut, dass du heute da bist, denn das iPhone 20, was ja nächstes Jahr kommt, was wir nochmal erwähnen müssen, ne, also das iPhone 19 soll ja übersprungen werden, damit sie dann dieses 20-jährige Jubiläum treffen. Und dieses Design, was also dann jetzt nächstes Jahr kommen soll, das soll vom Design her ein All-Glass-Design sein und damit an das iPhone Air erinnern. So, das heißt also...
Ja, ich würde sagen, gekauft, ne?
Ja, ne? Dachte ich mir. Sehr gut. Und ja, es soll nur eine etwas andere Form haben, stärker abgerundete Form wurde hier betont und der Herstellungsprozess soll optimiert worden sein, sodass man die Kosten reduzieren konnte, aber das klingt ja per se erstmal positiv und ja, in dem Sinne, das iPhone 20 scheint also dann in Richtung iPhone Air zu gehen. Das ja, ist sehr, cool. Sehr schön.
Ja. Ja, das freut mich. Also klar, die wollen natürlich zum Jubiläum auch was sehr Edles rausbringen, was Cooles wie damals iPhone X, was zum ersten Mal rausgekommen ist mit einem Voll-Display und Face ID. Das war schon krass. Wenn sie da nochmal so einen Wurf machen, das wäre schon super. Ja, ich würde genau. Mich freuen und ja, also ich finde das iPhone eher schon sehr schick und sie könnten an der Batterie noch ein bisschen schrauben, das könnte noch ein bisschen besser werden.
Ja, das 20er wird ja ein bisschen größer werden, dann ja. Nehme ich mal an. Ne?
Batterie und Kamera, die beiden Sachen sind wirklich die einzigen Sachen, die ja, wo man noch, wo noch Luft nach oben ist. Und dann geht das schon richtig in die Superklasse.
Ja, sehr schön. Ja, dann ist ja vielleicht das iPhone 20 auch genau dein Gerät nächstes Jahr tatsächlich. Ne?
Ja.
Könnte gut sein.
Mhm. Wir werden sehen.
Ja. Ich bin auch gespannt. Ja, sehr gut. So, dann haben wir natürlich noch, ja, hier Mark Gurmans Power On Newsletter. Man geht ja selten aus der Küche auch raus, ohne den Power On zitiert zu haben. Und auch dieses Mal hat er hier 1, 2, 3, 4 Themen noch gehabt. Und da wollen wir gerade noch kurz durchgehen. So, das fängt an. Mit dem iPhone Fold, beziehungsweise aktuell nennen es jetzt wieder alle iPhone Ultra. So. Und es scheint sich also doch immer mehr zu kristallisieren, dass es das iPhone Ultra werden wird. Wir werden es ja in Kürze erfahren. Ich muss mich dann noch ein bisschen umgewöhnen, so viel Fold, wie wir gesagt haben. Aber ja, gut. Also könnte gut sein, dass es Ultra werden wird. Was German jetzt hier berichtet hat, ist, erste externe Tests sollen positiv verlaufen sein, berichtete er. Die Tester hätten das große Faltdisplay gelobt. Sie mochten die Art, wie der Scharniermechanismus funktioniert. Der ominöse, ja, da bin ich immer noch sehr gespannt drauf. Zusammengeklappt sei es leicht dicker als die existierenden iPhones, wäre aber immer noch gut in der Hosentasche zu tragen. Was die Nutzer allerdings vermisst hätten, wäre eine Porträtkamera, weil das iPhone Ultra ja nur zwei Kameras haben soll, nicht drei. Und was sie auch vermisst haben sollen, bevor es jetzt überhaupt gekommen ist, schon, das ist Face ID. Ja, denn schade. Ja, es soll halt eben Touch ID drin haben. Ne? Das wissen wir ja schon.
Oh je.
Ja, also ich befürchte ja ehrlich gesagt, dass das echt im ersten Jahr jetzt hier so ein bisschen was eine Nullnummer werden könnte, weil viele Leute sagen, sie wollen Face ID haben und dass sie das dann in der zweiten Generation vielleicht dann bringen. Ja, aber warum sie es dann nicht direkt in die erste gekriegt haben, ne? Und was dann jetzt das Problem gewesen sein mag, da sind wir dann mal noch gespannt drauf, das herauszufinden. Ja, aber das klingt ja schon fast irgendwie so wie so ein erwartetes Review von uns, wenn wir das dann angeguckt haben. Genau so hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Ja, na gut.
Aber wenn sie doch da Touch-ID reinkriegen, dann kriegen sie auch Face-ID rein. Also ja, das gibt's ja gar nicht. Also das wird spannend, echt.
Ja. Genau. Na gut, ja, das war's zum Ultra. Dann hat er noch die iPhone 18 Preise angesprochen. Ja, wir hatten ja die letzten Wochen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, spekuliert, dass die iPhone Preise noch irgendwie jetzt kurz vor dem Event steigen sollten, hatte eine Quelle gesagt. Ich hatte dagegen spekuliert und gesagt, wahrscheinlich eher nicht, weil 3 Wochen vor dem iPhone Event werden die jetzt ja nicht die iPhone-Preise anheben. Ne? Das ist irgendwie negativ Presse, bevor dann die Neuankündigungen kommen. Und es ist dann auch genauso gewesen, sie kamen dann doch nicht, wie angekündigt, dann zu dem Datum, was dann irgendwie ein paar Tage später war. Und German spekuliert jetzt hier über die iPhone 18 Pro-Preise. Und das heißt also, er geht jetzt auch gar nicht mehr von der Preissteigerung aus. Von ihm kam das auch nicht. Und er spekuliert aber jetzt hier, dass die iPhone 18 Pro, soll ja jetzt eh nur Pro und Fold bzw. Ultra geben dieses Jahr im September, weil ja die günstigeren erst im März kommen. Und die Pro-Geräte, die sollen jetzt durch die Bank 9% teurer werden. Das wäre dann jetzt hier für das 18 Pro in Dollar der Startpreis $1,199 dann in Zukunft. Ne? Ja, das geht auch immer mehr über $1,000. Ne? Das wird auch nicht weniger. Aber ja gut, das ist halt eben jetzt dann leider das Thema Speicherknappheit. Wir dürfen nicht vergessen, das Apple TV ist 70 Euro teurer geworden. Ne? Oder waren es $70? Aber es war auf jeden Fall an einer Stelle 70. Ne? Und das ist schon eine Menge, da ist es ja eher wenig, dass sie so grob $100 bei den iPhones hochzugehen scheinen. Ne? Aber German schrieb jetzt hier, dass die anderen Anbieter, namentlich also hier Samsung und Google, wohl quer durch die Bank bei ihren Pro-Modellen $100 hochgegangen seien, deswegen wäre davon auszugehen, dass Apple sich dem anschließt. Naja, das könnte noch am ehesten sein. Ne? Na gut, ja, sind wir gespannt. Das wird auf jeden Fall ein teurer Spaß dieses Jahr, so oder so. Das kennen wir ja. Und ja, mal gucken, was es dann in Euro wird. Ja, der dritte Punkt ist das Thema App Stores gewesen, was ich eben schon erzählt hatte. Mache ich jetzt nicht nochmal. Also neue Zubehörwand für den Home-Push, beziehungsweise mehr Platz an der Zubehörwand für Home in den Stores. Das werden wir uns dann live angucken, wenn es dann gekommen ist in den nächsten Wochen. Und ja, da gibt es auch noch keine größeren Details zu. So, und als letztes hatte er hier jetzt noch das Thema M6 iMac. Den hatten wir ja eben auch schon als Identifier in dem Leak von dem Release Candidate gesehen. Der soll übrigens auch noch dieses Jahr kommen. Ne? Also die M6-Variante des iMacs soll auch nur mehr oder weniger wieder einen Prozessor-Bump haben, hat ja aktuell den M4 drin, ne? Wird jetzt langsam Zeit, da haben sie ja den M5 wieder mal übersprungen, das hatten sie ja in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht, beziehungsweise schon mal einmal gemacht, dass sie den mittleren Prozessor dann übersprungen haben und dann glaube ich dann ne, von 2 auf 4 gegangen sind oder sowas, oder von 1 auf 4, ne? Das war sogar ein bisschen länger. Und naja, in dem Sinne wäre jetzt der 6er einfach dann wünschenswert, wenn sie da drauf gehen. Ja, da muss man dann noch sagen, ja, spekuliert wurde, dass vielleicht neue Farben kommen, aber ansonsten soll es eben, wie gesagt, nur ein Prozessor-Bump sein. Dieses Modell soll definitiv kein OLED drin haben. Der OLED iMac, der soll definitiv das letzte Modell bei Apple sein, was OLED bekommt, und das soll dann, wir hatten es ja irgendwann mal gerüchtet, glaube ich, erst 2030 der Fall sein oder 2029 frühestens oder irgendwie sowas. Also noch ziemlich lange hin. Deswegen, ne, jetzt ja kein OLED erwarten, bitte. Und ja, prinzipiell von meinem 32 Zoll iMac fange ich jetzt gar nicht erst an. Ne, sonst muss ich wieder weinen.
Nee, da, also
das ist einfach vorbei.
Dieser Wunsch, der ist schon ausgestorben langsam.
Ja, genau. Ich mag es ja schon kaum noch sagen mittlerweile. Das ist einfach schade. Na gut. So, ja, in diesem Sinne sind wir dann mit der Gerüchteküche durch und kommen gerade noch zu den Updates. Ja, letzter Stand war, dass diese Woche noch keine neue Beta rausgefallen ist. Also letzte Woche war ja die Beta 6 von den 27er Betriebssystemen gekommen. Ich nehme an, dass wir jetzt entweder gerade eben bekommen oder in Kürze dann da jetzt auch eine Beta 7 bekommen werden. Das dürfte ja dann auch vielleicht schon der Release-Kandidat werden. Und ja, in dem Sinne gibt es da nicht mehr viel zu sagen. In der Beta 6 letzte Woche sind allerdings für den Mac zwei neue animierte Hintergründe gekommen, die natürlich die Golden Gate Bridge zeigen. Ich habe sie mir noch nicht anschauen können, weil ich es eben erst gelesen habe. Aber ja, prinzipiell sind das ja immer schöne Hintergründe. Das werden sie dann ja wahrscheinlich auch wieder per Default setzen bei den Leuten, die ein Update machen später. Und ja, in dem Sinne kann man sich da auf neue Hintergründe freuen. Und ja, was sie noch angepasst haben, was auch tatsächlich offensichtlich neu aussieht, das habe ich schon gesehen, das ist, sie haben die Bubbles links oben im Fenster, haben sie jetzt ein bisschen plastischer gemacht. Die haben so ein bisschen dreidimensionale Lebendigkeit wieder bekommen, plastischer geworden. Ja, finde ich spannend, dass sie da jetzt wieder in diese Richtung gehen. Ne? Vorher ist ja alles Full Flatness gewesen. Und das haben sie jetzt noch mal ein bisschen angepasst. Eine Sache, die sie jetzt allerdings auch geändert haben, die finde ich schon ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass sie das vielleicht doch noch wieder anders machen werden. Und zwar, wenn man jetzt die Maus über dem grünen Bubble stehen lässt. Bisher musste man ja die Maus gedrückt halten auf dem Plus-Bubble, um dann dieses Popover zu bekommen mit diesen Optionen, die man da auswählen konnte für das Anordnen der Fenster. Und das geht neuerdings jetzt, oder zumindest jetzt aktuell in der Beta 6, jetzt von alleine auf. Das heißt also, wenn ich die Maus über dem Plus-Bubble stehen lasse, dann poppt von alleine das Popover auf und es geht nicht von alleine wieder weg. Man muss irgendwo hinklicken, dass es wieder weggeht. Und das hat mich jetzt schon, allein schon beim dreimal Testen schon zu Tode genervt. Wahnsinn. Also, buh, hoffentlich ist das ein Fehler. Oje. Also eigentlich wollten sie doch alles besser machen dieses Jahr, bitte. Ja, jetzt nicht hier irgendwie so ein Fauxpas hier jetzt so ganz kurzfristig da noch reinkloppen. Ja, das ist nicht gut überlegt. Bitte nochmal fixen, Dankeschön. Na gut, aber es ist halt eben noch eine Beta. Wenn es jetzt in der Release-Version wäre, dann würde ich mehr schimpfen. Wollen wir mal hoffen. Sie werden es noch fixen. Ja, von dir noch irgendwas zu erwähnen, was Betas angeht?
Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich
Ach bin so,
die
ja,
letzten gut. 3 Wochen raus gewesen.
Richtig, bist ja eh in Urlaub gewesen. Ja. Da bist du entschuldigt. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, das wäre dann alles gewesen für diese Woche. Und ja, dann können wir Feierabend machen. Sehr gut. Ich würde sagen, ich mache mal so. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich werde zwar nichts kaufen, wahrscheinlich, zumindest jetzt nicht bei den iPhones, ne? Aber es dürfte zumindest jetzt bald mit den iPhones losgehen. Und ich muss ja schon sagen, ich bin gespannt, ne? Auch wenn ich jetzt das Fold garantiert nicht kaufen werde, für den Preispunkt, wo es jetzt ja zumindest gerüchtet ist. Nee, ich werde sowieso keins kaufen, weil ich ja letztes Jahr ein schönes Pro gekauft habe. Da bin ich echt super zufrieden mit. Und ja, du hast dein Air gekauft, ne? Ich nehme mal an, du hast da auch nichts geplant. Und,
also ja. ich hab eine Chance. Meine Mutter braucht ein neues Handy. Mhm. Und ja, ich überlege halt noch, ob sie ein neues kriegt oder das Air von mir übernehmen will. Mhm. Das muss ich halt schauen, aber ich habe ihr gesagt, wir warten jetzt, bis die neuen Geräte draußen sind, dann entscheiden wir. Wobei das Fold für sie auch interessant wäre, weil es vom Display sehr groß ist. Das ist für ihre Augen besser.
Ja, das ist dann natürlich eine sehr spannende Frage, wie das für die Leute wird, die jetzt irgendwie hier Accessibility-mäßig irgendwie eine größere Zoomstufe haben möchten und so. Ne? Das könnte schon spannend werden.
Klar. Mhm. Und das könnte vielleicht genau das richtige Gerät für sie sein. Aber ich werde mir die Sachen auf jeden Fall erstmal live anschauen. Mhm. Und dann schauen wir weiter.
Genau. So werden wir es tun. Sehr gut. Ja, dann machen wir Feierabend für heute. Schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns bitte sehr gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schau doch gerne nächste Woche wieder rein, was dann hoffentlich der letzte Termin vor dem Präsentationstermin ist. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ne? In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf nächste Woche und habt eine schöne Zeit. Bis dann.